ARD Sounds.
Hi ChatGPT, was für ein Wochentag war eigentlich der 11. September 2001?
Das war ein Dienstag.
Okay, korrekt. Und was für ein Wochentag war der 15. Oktober 987?
Ein kurzer Moment. Das war ein Samstag. Nach dem damals verwendeten julianischen Kalender.
Sie klingt auch ein bisschen betrunken.
Sie klingt
ich das
traurig.
Gefühl.
Ich glaube, weil du mit dem 11. September angefangen hast, ist sie in so eine traurige Stimmung verfallen.
Vielleicht, ja. Dieses Experiment hat einen Hintergedanken. Wir haben eine Hörer-E-Mail bekommen von jemandem, der sich die Frage gestellt hat, warum kann die KI eigentlich manche Wochentage relativ gut? Den 11. September hat sie aus natürlich sehr traurigen Gründen relativ gut drin. Aber andere Tage, man hat es gerade gehört, ne? Das erste wusste sie sofort. Sie wusste sofort, 11. September 2001 war ein Dienstag. Aber was genau war jetzt im Oktober 987 los? Da musste sie erstmal noch nachschauen. Klingt auf den ersten Blick vielleicht nach einem ja, ganz normalen Alltagsgespräch mit der KI. Aber in diesem Alltagsgespräch, da stecken mindestens zwei total interessante kleine Aspekte, anhand derer wir unsere KIs, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, etwas besser verstehen können.
Wir machen heute Folge 150 vom KI-Podcast und beantworten zur Feier der 150. Folge einfach nur eure Fragen. Wir sind quasi die IT-Hotline für euch. Alle möglichen Probleme und Problemchen, die ihr uns geschickt habt über die letzten Wochen, da haben wir uns die besten rausgepickt und gucken uns so Fragen an, wie muss ich mit jedem Modell all meine Prompts anpassen, wenn es ein neues Modell gibt. Was kann das neue ChatGPT und das neue ChatGPT-Work und warum kann ich da irgendwie ein Haustier festlegen? Und dann beantworten wir natürlich auch die rätselhafte Frage, warum KI manchmal Wochentage kann und manchmal nicht.
Und ganz am Ende habe ich noch was dabei, auf das ich mich ehrlicherweise jetzt schon die ganze Zeit freue. Also ich möchte eigentlich jetzt möglichst schnell nein, natürlich nicht, aber ein wenig denke ich schon an das, was ich heute in der Schlussrubrik rumerzählen möchte.
Ich kann sagen, ich bin seit ein paar Stunden mit Gregor heute gemeinsam im Büro und er ist wie so ein kleines Kind die ganze Zeit und denkt an nichts anderes und ich habe keine Ahnung, was kommt, aber irgendwas Tolles kommt angeblich am Schluss.
Ich fürchte, du wirst furchtbar enttäuscht sein am Schluss.
Okay. Und ihr da draußen auch. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört den KI-Podcast. Ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Gregor Schmalzried. Marie, wir haben gleich zwei Menschen in unserer Inbox gehabt, die beide eine ähnliche Frage gestellt haben. Und zwar konkret waren das Thomas und Helmut. Ich würde mal kurz Helmuts E-Mail zitieren. Und zwar, er schreibt, was mich interessieren würde, es kommen ja laufend neue Versionen, Updates etc. Wenn ich also mal einen KI-basierten Workflow erstellt habe, bleibt mir doch nichts anderes übrig, als diese Workflows laufend zu aktualisieren. Oder das wird für Firmen dann eine richtige Herausforderung. Schöne Grüße, Helmut. Und eine Frage mit aktuellem Anlass, denn wir haben jetzt seit ein paar Tagen das neue GPT 5.6 für diejenigen von uns, die ChatGPT benutzen.
Also ich habe die letzten Tage auch das alte Modell getestet, 5.5, und habe absichtlich dann ein paar von denselben Sachen gemacht, um halt zu sehen, ist das neue 5.6 Sol jetzt wirklich so viel besser. Und bis jetzt bin ich eher underwhelmed, muss ich sagen. Teilweise sind sogar die Antworten fast so ein bisschen langweiliger. Aber das ist auch was einem öfter passiert mit so Modellen, dass die dann mehr corporate werden, dass das besser teilweise halt auch heißt, dass sie weniger kreativ sind, so zumindest vom Gefühl her.
Da könnte man ja theoretisch gegensteuern, indem man in Zukunft einfach die Prompts ein bisschen anders schreibt und darauf anpasst. Und das ist ja genau das, was Helmut und Thomas wissen wollten, weil die stellen sich ja die Frage, okay, jetzt kommt so ein neues Modell raus, das ist vielleicht ein bisschen schlauer, kann vielleicht besser agentisch arbeiten, aber andere Prompts, die du vielleicht früher eingesetzt hast, funktionieren nicht mehr so gut. Also muss ich jetzt hier jedes Mal, wenn ein neues Update kommt, was ja sehr oft passiert, meine komplette Infrastruktur neu bauen? Was meinst du, Marie?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man unterscheidet, wofür ist ein Sprachmodell wirklich gut und wo brauche ich eigentlich einen robusten Automatisierungsworkflow. Mhm. Zum Beispiel habe ich bestimmte Bereiche, wo ich eigentlich einfach wenn und dann definieren kann. Wenn ich bei einer Versicherung bin, dann kann ich sagen, okay, wenn die Schadenssumme so und so hoch ist und folgende Bedingungen erfüllt sind, dann muss dieses Formular ausgefüllt werden. Mhm. Da brauche ich eigentlich kein Sprachmodell für, beziehungsweise so je mehr ich da generative KI versuche reinzubringen, desto gefährlicher wird's, weil dann ist es natürlich nicht mehr so vorhersehbar.
Aber das ist ja jetzt keine Lösung, wenn ich beispielsweise Text generieren möchte oder komplexe agentische Sachen machen will. Da brauche ich ja meine Sprachmodelle dafür, weil nur die können diese komplizierten Aufgaben lösen. Aber auf einmal nehme ich den gleichen Prompt wie den ich die ganze Zeit benutzt habe und ich merke, das Ergebnis ist nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe. Also wenn man der KI sehr klar definiert, wie sieht eigentlich dieser erfolgreiche Output am Schluss aus, dann sind die Chancen sehr viel besser, dass das auch mit dem nächsten Update, so wie jetzt beispielsweise mit dem nächsten GPT, immer noch funktioniert. Weil sonst war es vielleicht so, ich habe der KI gesagt, schreib mir einen guten Social-Media-Post als einfaches Beispiel. Und das bisherige Modell hatte ein Gefühl, in Anführungszeichen, dafür, wie ein guter Social-Media-Post aussieht. Und der war vielleicht relativ nah an dem, was ich mir vorgestellt habe. Jetzt kommt das nächste Modell und das hat einen anderen Sinn dafür. Das muss nicht mal schlecht sein. Vielleicht gibt mir dieses neue Modell ja Möglichkeiten und zeigt mir Möglichkeiten, auf die ich vorher gar nicht gekommen bin. Also manchmal muss man solche Updates auch wirklich als Chance sehen oder als Motivation, ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber wenn ich den Prompt nicht einfach so hinnehme und quasi nicht einfach hinnehme, dass es Zufall war, dass das letzte Modell genau meinen Geschmack getroffen hat, sondern mir vorher sehr genau Gedanken gemacht habe, wie kann ich sicherstellen, dass das Modell genau versteht, was ist mein Geschmack? Was ist in meinen Augen ein richtiger, guter Social-Media-Post? Und das ist hinterlegt im Prompt oder in der Infrastruktur als Skill, in den internen Daten, wo auch immer. Dann schafft man auch sehr viel mehr Robustheit über so Updates hinweg.
Da haben wir ja auch mal eine ganze Folge drüber gemacht, über wie baue ich meinen KI-System gut auf und dass die Daten und das ganze System um die KI herum eigentlich wichtiger ist als das Modell.
Ja, ich glaube, ein bisschen muss man auch einfach damit leben. Also es ist ein bisschen wie gerne campen zu gehen und sich darüber zu beklagen, dass es regnet. Also das ist einfach ein Teil der Realität, wenn man mit LLMs, mit KI-Modellen arbeitet. Das gehört so dazu, wie das ab und zu mal der Zeltplatz aufweicht. Also da kann man irgendwie nichts dagegen machen. Das Beste, was man machen kann, ist es, sich darauf vorzubereiten und ab und zu ein bisschen zu genießen.
Bevor wir jetzt zur nächsten Frage gehen, hätte ich gerne, dass du mir noch kurz erklärst, warum es in ChatGPT Work jetzt Maskottchen gibt und ich da irgendwie eine kleine Flamme oder einen kleinen Stein auswählen kann, der für mich Dinge erledigt.
Ja, ChatGPT Work ist das zweite große Update, was in ChatGPT in der letzten Woche veröffentlicht wurde. Wir haben einmal die neuen Modelle, GPT 5.6 in drei verschiedenen Größen. Und wir haben etwas namens ChatGPT Work. Und Marie, also ich habe wirklich jetzt eine Weile gebraucht, um das alles auseinanderzunehmen. Anscheinend war jemand bei OpenAI auf der Microsoft-Schule der Projekt- und Produktbenennung. Und jetzt haben wir also, ich fasse mal kurz zusammen, wir haben ChatGPT. Das ist das klassische, was wir kennen. Dann gibt es etwas, das heißt ChatGPT Work. Das ist neu. Und dann gibt es etwas, das heißt Codex. Das gibt es schon länger. Codex ist ein Coding-Agent, so ähnlich wie Claude Code, über das wir auch schon oft gesprochen haben. Das ist ein agentisches Tool, was tatsächlich auch Arbeit erledigt und vor allem für Entwickler gedacht ist. Jedes dieser drei Modelle oder dieser drei Modi, sage ich mal, muss man aber nochmal unterscheiden, je nachdem, wo man es benutzt. Also wenn ich beispielsweise in der Web-App bin, also ChatGPT über den Browser benutze, dann kann ich zwei Sachen auswählen. Ich kann mittlerweile, das ist neu, zwischen Chat wählen und zwischen Work. Work soll besser darin sein, agentisch zu arbeiten, wirkliche Workflows aufzubauen, komplexere Aufgaben vielleicht auch zu lösen.
Bei Work siehst du dann so eine kleine Animation von einem Stein, der so tut, als würde er tippen, während er die Präsentation erstellt. Also das ist der hauptsächliche Unterschied, den ich festgestellt habe.
Das ist ja fantastisch.
Man kann sich aussuchen, ob es ein Stein ist oder ein anderes Tier.
Ein Glück, weil darauf haben wir eigentlich jetzt die ganze Zeit gewartet, ne, dass das funktioniert. Also
der animierte Stein.
Genau, wir warten auf die AGI, auf die Super-KI auf der einen Seite und dann warten wir auf einen Stein. Maskottchen, was uns unterstützt. Und dann gibt es aber auch die Desktop-App. Also das ist die App, die man sich installieren kann auf dem Computer, auf dem Mac oder Windows-PC. Und da gibt es eben zusätzlich auch noch Codex. Also da gibt es Chat, Work und Codex. Und da erkennt man eher, was dieses Work-Ding eigentlich sein soll. Es ist nämlich quasi wie Codex, also ein Coding-Agent, der agentisch arbeitet, der auch auf meine internen Dateien und Programme zugreifen kann. Das kann Work auch. Also ChatGPT Work kann auch auf meine Dateien zugreifen, er kann auf meine Apps zugreifen, hat damit mehr Macht und auch mehr, ich sag mal, Risiko, weil wenn irgendwas schief geht und er versehentlich ein paar Dateien löscht, die ich noch brauche, dann ist das nicht sonderlich gut. Ist aber ein wenig benutzerfreundlicher als Codex, weil Codex jetzt schon eher ein Tool war, was sehr mächtig ist und wirklich sehr gut ist, aber vor allem für diejenigen interessant ist, die sowieso schon technisch unterwegs sind. Also ChatGPT Work soll im Desktop eine Art freundlichere, zugänglichere Variante sein von diesem Coding-Agenten namens Codex.
Also, ich wollte jetzt gerade fragen, ob das quasi sowas ist, wie was bei Claude Cowork heißt.
Genau, sehr ähnlich.
Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das sind jetzt extrem viele Begriffe, die durcheinander gehen. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die das verwirrend finden, nee, oder? Nee, und hier ja. So eine komplizierte Matrix aufmalen.
Vielleicht ist das gut, das kurz zu sagen. Also alle sind davon verwirrt. Wir sind sicherlich nicht die. Falls ihr das jetzt hier hört und sagt, Moment, ich komme überhaupt nicht mehr mit. Ja, es ist ein bisschen jetzt so. Wir müssen da jetzt alle durch. Vor allem, weil ChatGPT Work Online ja auch ChatGPT Work heißt. Aber die zentrale Funktion in meinen Augen in ChatGPT Work ist, dass er auf meine eigenen Dateien und meine Programme zugreifen kann. Das geht aber im Internet nicht, weil im Internet läuft das Modell ja nicht auf meinem Computer, sondern in der Cloud. Also ehrlich gesagt, ich glaube, alles, was wir sagen können zu diesem Update ist, probiert mal aus, guckt mal, was da so, was es für euch macht, was funktioniert und was nicht, wenn ihr das benutzt und geht ein bisschen mit dem Flow. Falls ihr die mobile App benutzt, also für Smartphones.
Das ist noch eine Dimension, oh Gott.
Das ist dann wie im Web, ja, also da gibt es dann auch die Chat-Variante, das ist das Klassische, was wir haben, und dann gibt es Work, das ist die neue Variante, die ein bisschen schlauer sein soll. Übrigens, wenn ihr die Desktop-App benutzt, da gibt es Chat mittlerweile fast gar nicht mehr. Chat ist da nur noch so klein versteckt und man unterscheidet eigentlich nur noch zwischen Work und Codex, die fast gleich aussehen, aber unterschiedliche Farben haben. Ich glaube, der zentrale Punkt ist einer, da haben wir eine interessante E-Mail dazu bekommen, und zwar von Sascha.
Sehr gut.
Weil der zentrale Unterschied, zumindest wenn man sich hier durchliest, was OpenAI dazu erzählt, ist, Chat, ja, ist, das antwortet mir. Ich stelle ihm eine Frage, ich kriege eine Antwort. Work soll, ja, das ist zumindest die Idee, soll tatsächlich handeln. Also der soll nicht einfach nur mir antworten, sondern der soll für mich Dinge tun. In der Praxis wissen wir beide, dass das schon länger nicht so ist. Also auch Chat macht öfter mal Sachen. Der baut Programme, connectet sich mit meinem Kalender, baut Präsentationen und so weiter. Und Sascha ist was Interessantes aufgefallen. Sascha hat uns nämlich geschrieben und schreibt, mir fällt seit einiger Zeit auf, dass gewisse KIs den Unterschied zwischen Frage und Aufforderung nicht kennen, beziehungsweise Prompts mit Fragen falsch interpretieren. Also er fragt sie oft sowas wie, kannst du das und das machen? Oder bist du in der Lage, XY zu machen? Und die KI sagt dann, ja sicher, und leg direkt los und mach das. Dabei war das gar nicht Saschas Frage, sondern Sascha wollte erstmal klären, was sind eigentlich die Fähigkeiten dieses Tools, um dann den Plan zu machen, wie er jetzt damit vorgehen kann. Und er fragt sich jetzt, warum ist das so? Also warum machen die KIs diesen Fehler?
Ja, das finde ich super witzig. Genau, weil also eine Sache, über die Sascha spekuliert, ist, dass man im Alltag ja auch sagt, kannst du mal irgendwas machen? Kannst du mir mal das Salz reichen? Und dann meint man nicht... Das ist, glaube ich, so ein typischer Dad-Joke, so ich kann dir schon das Salz reichen, aber möchtest du, dass ich dir das Salz reiche?
Das nennt sich übrigens in der Linguistik einen indirekten Sprechakt, um mal was aus meinem Studium auszugraben,
voll
was
gut,
sonst meistens
dass
nicht.
Dass du das endlich mal benutzen kannst.
Was ich meistens nicht brauche.
Meine Einschätzung wäre, dass das aber nicht der Grund ist, warum die KIs das machen.
Du meinst, die wissen schon, was gemeint ist?
Die wissen schon, dass der Unterschied ist zwischen kannst du mir das Salz geben und gib mir das Salz, aber trotzdem ist ja das Sprachmodell, also quasi das, was klingt nach einer plausiblen nächsten Antwort, nicht das Einzige, mit dem wir interagieren heutzutage, sondern außenrum ist ja noch ein Produkt gebaut. Und dieses Produkt, das so eine Firma wie OpenAI baut oder eine Firma wie Microsoft, da überlegt man sich natürlich, wie kann ich dem Nutzenden am schnellsten, am besten das geben, was er braucht. Weil wir ja auch eine große Konkurrenzsituation haben und im Zweifel, wenn irgendjemand ChatGPT zum ersten Mal ausprobiert, und dann macht die KI nicht genau das Richtige, dann kannst du halt den Kunden möglicherweise verlieren und dann geht er zu Google und so weiter. Also da, es wird extrem viel Energie reingesteckt, das garantiere ich, dass man überlegt, wie helfe ich dem Kunden am besten und mit so wenig Umdrehungen wie möglich. Also wie schaffe ich es, dass der nicht nochmal nachfragen muss und ein zweites Mal ansetzen muss. Und ich glaube, dass das jetzt zurzeit einfach in der Art, wie das getestet wird und in der Art, wie das designt wird, dass das zugunsten ausfällt von so mach einfach was. Weil das kann natürlich ein super beeindruckender Moment sein. Wenn ich sage, ich will eine neue Website und die Website ist dann einfach direkt da. Und er fängt nicht an, mir 10.000 Fragen zu stellen und hält mich damit auf. Das ist, würde ich sagen, der wahrscheinliche Grund, also warum die KI so schnell macht.
Es ist wie so eine Art Regler, der geht dann von 1 bis 10 und 1 ist, die KI macht erstmal gar nichts, sondern wartet wirklich jedes Mal ab und stellt erstmal einen Haufen Nachfragen, bevor sie sicher ist, dass das jetzt wirklich das ist, was sie machen soll.
Das ist ja auch ein Trend zur Zeit, ne? Dass man dann oft auch mal nochmal so Auswahlmöglichkeiten bekommt, der sagt, okay, ich stelle jetzt noch 3 schnelle Gegenfragen, bevor ich reinstarte, damit ich das dann absolut richtig mache.
Und 10 ist dann, die KI liegt einfach sofort los. So, ich sage einfach nur, ich überlege nach Madrid zu fahren und ich bekomme direkt Vorschläge für den Flug und so weiter. Das wären so die zwei Extreme. Und das Lustige ist, ich erinnere mich noch gut, es ist gar nicht so lang her, da haben wir uns darüber beklagt, dass dieser Regler zu weit unten war. Also da hat man noch der KI gesagt, bitte kannst du diese Tabelle für mich umformatieren? Und dann hat die KI sowas gesagt wie, okay, ich habe die ersten 10 Zeilen umformatiert, so würde das dann aussehen. Der Copilot von Microsoft macht das immer noch ab und zu, stelle ich manchmal fest. Also der hört manchmal relativ früh auf mit der Arbeit und sagt dann, also wenn du willst, kann ich den Rest auch noch machen. Ich so, ja, aber das habe ich dich doch gerade gefragt, also bitte mach das. Hat auch was mit Ressourcen zu tun, ja, wie viel Zeit bekommt die KI zum Arbeiten, kann sie selber überhaupt richtig einschätzen, wie viel Zeit sie braucht, das ist manchmal auch oft ein Problem und vielleicht wird da dieser Regler einfach gerade eher in Richtung Handlung gedreht bei einigen dieser Anbieter. Anscheinend, und deswegen reden wir ja jetzt auch darüber, soll die ChatGPT-Work-Funktion das ein wenig auflösen. Also ich kann, zumindest so wird das verkauft. Also es wird verkauft als ChatGPT-Chat, ja, das Klassische, ist das, was mir antwortet. ChatGPT-Work ist das, was für mich handelt. Mhm. Ich kann mir in der Praxis aber nicht vorstellen, dass wir wirklich zwischen Apps hin und her wechseln oder dass wir sagen, okay, jetzt lasse ich mir einen Entwurf geben für eine Präsentation und jetzt wechsle ich rüber in Work, um diese Präsentation wirklich machen zu lassen. Das wird ja niemand tun.
Nee, das klingt für mich wie was, das man sich halt überlegt hat, um das zu vermarkten. Und ich glaube schon, es reden alle so viel über Agents und was ist die nächste Stufe der KI und wie bringe ich KI noch mehr dahin, dass sie wirklich nützlich ist. Das ist, glaube ich, so, dass OpenAI sich jetzt einfach überlegt hat, wie machen wir das noch stärker, wie treten wir da auch selbstbewusst auf in diesem Agentenbereich. Und jetzt haben sie halt dieses neue Ding gemacht, damit es nicht untergeht, haben sie einen Namen und einen Stein und ein Maskottchen gegeben.
Also so aus Perspektive des Nutzers würde ich sagen, wahrscheinlich, ich würde nicht zu viel drüber nachdenken. Ich würde mir nicht so viele Gedanken darüber machen, welches Tool ich jetzt und wo ich jetzt draufklicke und so. Ich würde, glaube ich, vor allem über den Prompt nachdenken, weil ich glaube, der ist hier am wichtigsten. Und was da ganz schön ist, das hast du gerade schon kurz angesprochen, was ich mittlerweile ganz gerne mache bei solchen Projekten, wenn ich beispielsweise frage, kannst du das machen? Oder wie würdest du das machen? Dass ich als letzten Satz noch was dazugebe, wie stell mir vorher nochmal alle Nachfragen, die du von mir brauchst. Das ist so ein Stopper, der sorgt auch nochmal dafür, dass ich sicherstellen kann, okay, es sind wirklich alle Infos von mir da drin, bevor die KI dann loslegt. So kann man das auch ein Stück weit steuern und sorgt dann am Ende auch dafür, dass wenn sie dann loslegt und möglicherweise 10 Minuten arbeitet, nach diesen 10 Minuten nicht völliger Quatsch dabei rauskam.
Ja, das mache ich mittlerweile auch so, dass ich immer überlege, was muss ich dem Modell noch sagen, damit es nicht direkt losstartet, ohne mich noch die wichtigen Sachen zu fragen oder ohne mit mir noch ein paar Dinge abzustimmen.
Marie, das war unsere erste kleine Überkategorie. Das waren Fragen, wie benutze ich KI richtig? Ja, also wie kümmere ich mich um Workflows? Wie kümmere ich mich um Prompts? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen neuen ChatGPT-Funktionen? Wir haben aber noch eine Kategorie uns überlegt. Und da geht es weniger um, die KI selber, ja, die Modelle, sondern darum, was diese KIs an zusätzlichen Werkzeugen verwenden. Also die Tools, die diese KIs zur Verfügung haben und dann ausführen. Und was bei denen klappt und was bei denen nicht klappt. Marie, was kann man da so für Fragen bekommen?
Ja, das finde ich super, weil wir haben zum Beispiel eine Frage von Kerstin. Da freue ich mich richtig drauf, dich jetzt zur IT-Hotline zu machen, weil da bin ich mir auch nie so ganz sicher. Kerstin hat uns gefragt, ob es KI-Modelle gibt, die PDFs auf Webseiten durchsuchen können und Infos tabellarisch ausgeben können und dann welche du empfehlen würdest, welche Abo-Stufe und wenn du eine Empfehlung hast, wie muss man die am besten prompten? Also es geht um das Bearbeiten von PDFs.
Ja, es ist interessant. Also sie wollte konkret nämlich alle Geschäftsberichte haben von allen Wohnungsgenossenschaften in Deutschland. So, und kannst du nicht einfach diese PDFs dann für mich runterladen? Und sie meint, das hat nicht geklappt. Obwohl, es haben ja alle diese Wohnungsgenossenschaften eine eigene Internetseite. Die meisten haben die Geschäftsberichte direkt dort auf der Website. Irgendwie kommt man ja an die alle ran. Also warum hat das bei ihr nicht wirklich funktioniert? Und da sehen wir, würde ich sagen, das Limit der Tools, die diese KIs zur Verfügung haben. Weil natürlich kann eine KI ins Internet. Das wissen wir. Also die LLMs können eine Websuche anschmeißen und dann ist das beispielsweise eine Suche nach, was ist der aktuelle Wochentag? Kommen wir gleich noch dazu. Aber es kann eben auch eine Webseite sein, wie was hat diese eine Wohnungsgesellschaft beispielsweise in ihrem aktuellen Geschäftsbericht drinstehen. Und das wird relativ oft funktionieren, oder? Also relativ oft hat man, wenn man so eine Frage stellt, kriegt man die richtige Antwort, weil das Tool legt dann los, geht auf die Website, findet das Ergebnis und gibt das zurück. Jetzt hat Kerstin aber nicht einfach gefragt, gib mir von einer Wohnungsgenossenschaft das Ergebnis aus dem Geschäftsbericht, sondern von allen. Also liste mir die Eigenkapitalquote in Prozent von allen Geschäftsberichten des Jahres 2025, hat sie
geprompted. Eigentlich die perfekte KI-Aufgabe, ne? Weil genau. Sowas, wofür man diese Technologie doch haben möchte, wo man sich früher einen halben Tag hingesetzt hätte, wo man sagt, hey, das ist doch was, das ist pur am Computer, das soll der Bot für mich machen.
Und jetzt gibt es zwei Gründe, warum das vielleicht nicht geht. Der eine ist, es gibt manche Websites oder manche Seiten, Ecken im Internet, auf die können wir als Menschen drauf, die KI aber nicht. Das sind Seiten, die sehr bewusst KI-Modelle aussperren, die Anti-Bot-Filter haben, die kennen wir alle, weil wir als Menschen regelmäßig Bilder mit Ampeln auswählen müssen, damit wir da reingelassen werden. Das heißt, das kann einfach passieren, dass manche dieser Berichte einfach nicht zugänglich sind für die KI. Dass die KI selber das eigentlich könnte, aber das Tool, was sie verwenden muss, nämlich einen Webcrawler, eine Websearch-Funktion, dass die nicht in der Lage ist, wirklich zu agieren wie ein Mensch. Ich glaube aber, bei Kerstin ist noch ein Punkt wahrscheinlich noch relevanter. Und zwar, es ist wahrscheinlich einfach zu viel. Also da sind wir wieder in diesem Chat versus Work-Modus. Ja? Wir haben auf der einen Seite agentische Tools, die wirklich arbeiten und die vor allem auch sehr lange arbeiten. Und wir haben auf der anderen Seite die Chat-Modelle, die Chat-Funktionen, die wir die meiste Zeit über benutzen. Sei das in Claude, in Gemini, in Copilot, in ChatGPT. Und die, das weiß man aus der Erfahrung, haben in der Regel nach ein paar Minuten genug. Also die haben nach ein paar Minuten die Anweisung bekommen, so, jetzt habe ich aber genug gearbeitet, hier ist das Ergebnis bis hierher. Möchtest du noch mehr? Ja, dann gehen sie vielleicht nochmal los. Was sie nicht machen, ist, sie arbeiten einfach so lange, bis das Ergebnis fertig ist. Dafür brauchen wir ein agentisches Tool. Und Tools wie Codex oder Claude Code oder Google Anti-Gravity und was es da noch alles gibt, die sollten rein technisch wahrscheinlich in der Lage sein, diese Aufgabe zu lösen, weil die in der Lage sind, sich die ganze Zeit selber zu überprüfen. Die können gucken, okay, ich habe jetzt so und so viele Berichte, das sieht ganz gut aus. Wie viele habe ich noch? Ach ja, noch 5000. Ich muss jetzt noch 5000 runterarbeiten. Das kann sein, dass man dann, wenn man fertig ist mit dieser Aufgabe, seine kompletten Nutzungscredits durch hat, also dass man dafür 200 Euro ausgegeben hat oder so, mehr oder weniger, weil die KI einfach so lange dafür arbeiten musste. Aber rein technisch würde ich sagen, dass diese agentischen Tools mittlerweile in der Lage sind, diese Aufgabe zu erledigen.
Okay, also wenn es so dieses Komplexitätslevel hat, dass ich die Webseiten verstehen muss, die von den verschiedenen Genossenschaften, dass ich dann die PDFs runterladen muss, dass ich das überprüfen muss, dann empfiehlst du Codex oder Claude Code oder ein anderes agentisches Tool. Gibt es noch irgendwas, was man beim Prompten beachten muss?
Wahrscheinlich sehr klar, wie gerade eben schon mal gesagt, sehr klar vorgeben, wann ist das Ergebnis erledigt? Was wäre tatsächlich der erfolgreiche Output? Und wie sollst du vorgehen, wenn du etwas nicht findest? Weil KIs neigen dann auch manchmal dazu, Alternativen anzubieten. Und insbesondere, wenn ich die alleine loslegen lasse und ihnen viel sozusagen sie an der langen Leine arbeiten lasse, dann kann es passieren, dass eine KI auch vielleicht eine Zahl einfach schätzt oder dass sie eine Zahl aus einem anderen Jahr nimmt oder all diese Dinge, die da theoretisch schiefgehen können. Also da muss man dann auch sehr genau sein in der Art und Weise, wie man dieses Ergebnis recherchiert haben möchte. Und dann am Schluss, wie das jetzt aufbereitet wird, das kann man relativ schnell machen. Also das kann man auch noch machen, wenn alles da ist. Das Wichtige ist, schafft es die KI, auf diese ganzen Daten zuzugreifen und versteht sie meine Aufgabe wirklich ganz genau.
Und vielleicht wissen, ob man seine Kreditkarte mit ohne Limit angeschlossen hat oder ob man weiß, teurer als 20 Euro im Monat wird es nicht.
Und das sind ja auch Kalkulationen, die machen ja Unternehmen auch gerade. Also sehr oft ist wirklich die Frage, okay, lohnt sich das jetzt wirklich, die KI dafür loszuschicken? Ist uns diese Information 200 Euro wert? In vielen Fällen vielleicht ja, aber gerade bei Privatpersonen wahrscheinlich ist das dann irgendwann auch ein bisschen zu viel. Es gibt andere Tools, wir sind ja im kleinen Tool-Kapitel unserer IT-Hilfe-Folge, die, glaube ich, noch viel, sehr viel mehr Leute benutzen als sowas Komplexes wie, ich möchte das gesamte Internet nach Geschäftsberichten durchsuchen lassen. Und zwar die Bildgenerierungstools. Und auch da haben wir eine spannende Frage bekommen. Und mit der, Marie, habe ich vorhin schon gesehen, hast du dich jetzt gerade intensiv auseinandergesetzt. Alex hat uns geschrieben, er hat versucht mit der KI, und zwar auch konkret mit ChatGPT, Bilder zu generieren. Und zwar Bilder von einem Schachbrett, also von einer Schachszene. Und er stellt fest, auch wenn er eigentlich ganz klare Anweisungen gibt, es eigentlich völlig klar ist, wie diese Figuren stehen sollen. In der Praxis stehen sie immer woanders, als sie eigentlich seien.
Ich liebe diese Frage. Genau das ist diese Art von Frage, Einfache Frage, komplizierte Antwort. Ja. Warum können Bildmodelle immer noch kein Schach?
Also was ist das Problem konkret? Also ich sage der KI, Springer auf A4 und sie stellt den auf B7. So ungefähr.
Unter anderem. Also Alex möchte einfach ein Bild von einer Schachszene haben und ich habe auch versucht, das nachzubauen. Und ich glaube, man kann das eigentlich, das Modell zum Scheitern bringen, mit so ziemlich egal was man bei Schach versucht. Ich habe jetzt gesagt, ich möchte eine isometrische Darstellung, also dass man so ein bisschen schräg 3D auf das Bild drauf guckt. So ungefähr war das bei Alexes Beispiel auch. Und ich habe die ganz einfache Aufgabe gestellt, die Dame soll den Turm bedrohen. Und die erste Variante, die das neueste, angeblich powervolle ChatGPT-Modell mir gegeben hat, war einfach ein Schachbrett mit 7x7 Feldern. Also schon mal das Schachbrett an sich.
Also ich bin kein Schachexperte, aber ich glaube, da fehlt was. Ich glaube, ich habe nämlich nicht 7 Bauern. Also ich wüsste nicht, was ich mit dem 8. Bauern machen sollte, wenn denn dann daneben steht.
Das ist richtig. Das ist schon, bist du schon mal durch den Grundkurs Schach schon mal durchgekommen, wenn du deinen 8. Bauern richtig platzieren kannst. Ich habe da mich sehr lange eingegraben, um diese Frage zu beantworten, weil wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, dass sich die Bildmodelle eigentlich enorm verbessert haben. Mhm. Also wir kommen ja aus einer Zeit vor noch wenigen Monaten, wo die Bildmodelle bekannt dafür waren, dass sie gerne mal 7 oder 8 Finger an eine Hand machen und wo Text eigentlich immer total unleserlich war. Und heutzutage mit den neuesten Bildmodellen können die ja wunderschönen Text auf dem Bild platzieren und meistens haben Hände eine normale Anzahl von Fingern.
Also die einzigen falsche Fingeranzahlen, die ich sehe, sind bei uns auf dem Podcast-Cover und da sind die ja mit Absicht.
Warum war das so, dass die KI nicht wusste, wie viel Finger ein Mensch hat? Weil die KI fängt irgendwo an, das Bild zu generieren und dann weiß die aus den Trainingsdaten, neben einem Finger sind meistens andere Finger. Mhm. Aber neben einem Finger sind halt manchmal 2 Finger und manchmal sind da 3 Finger, je nachdem, ob es der Zeigefinger oder der Ringfinger ist. Dann kann es halt passieren, dass du irgendwie denkst, ach, links vom Finger ist immer noch ein Finger und plötzlich hast du 8 Finger in der Hand.
Passt auch zu den Perspektivproblemen, die KIs manchmal haben. Ja? Mhm. Also ist der Finger von vorne oder von hinten? Sieht man ihn von der Seite? Also sowas geht ja auch manchmal schief, dass dann vielleicht die Hand hat dann 5 Finger, aber sie hat keinen Daumen oder sowas.
Genau, und das ist ja total gemein eigentlich, wenn man so überlegt, wenn du ein KI-Modell wärst und du kriegst so Trainingsdaten, manchmal ist eine Hand eine Faust und manchmal ist eine Hand ein Peace-Zeichen und so. Das ist schon schwierig.
Macht auch Sinn, dass dann deswegen Gesichter verhältnismäßig gut aussehen, weil Gesichter zumindest meistens relativ ähnlich abgebildet werden in den Trainingsdaten. Wir sehen alle unterschiedlich aus, aber wir haben zumindest alle die Augen ungefähr an der
gleichen
Stelle.
Genau, du hast viele Porträts in den Trainingsdaten, wo du einfach sehen kannst, okay, von frontal hat ein Mensch 2 Augen und von der Seite siehst du halt 1. Und das ist genau das, was auch früher schiefgegangen ist. Mhm. Dass du so ein Halbprofil hattest und dann warst du dir nicht ganz sicher, ob da noch ein zweites Auge zu erkennen ist.
Aber jetzt geht das doch. Also ich krieg doch keine falschen Finger mehr.
Jetzt
oder zumindest nur sehr selten.
Genau, weil man diese Bildmodelle extrem weiterentwickelt hat. Und zwar hat man ein bisschen Wissenschaft noch reingebracht, die eigentlich die Sprachmodelle so schlau gemacht hat. Die Transformer-Modelle, die ja ganz bekannt dafür sind, dass sie eben Aufmerksamkeit auf verschiedene Stellen in dem Text gleichzeitig legen können. Diese Technik hat man quasi verschmolzen mit den Diffusionsmodellen, die Bilder generieren und hat so der KI beigebracht, auch ein Bild gleichzeitig als Ganzes zu betrachten, während sie auch an den einzelnen Teilen arbeitet. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ach guck mal, ich mache hier gerade eine Hand. Und ich mache eigentlich gerade den einen Finger davon, der links von dem anderen Finger sein soll. Und gleichzeitig hat die KI aber die Aufmerksamkeit, um zu sagen, Moment mal, wie viele Finger sind hier überhaupt?
Also ich stelle es mir ein bisschen vor wie Multitasking. Also früher hat die KI einfach alles auf einmal, zack, bumm, hier ist das Bild. Und jetzt ist sie sozusagen in der Lage, mehrere Prozesse gleichzeitig durchzuführen, ein bisschen den Überblick zu behalten und dran zu denken, ach ja, Moment mal, ich muss noch einen Daumen generieren. Macht Sinn, ich pack den dahin.
Ja, so, das ist jetzt quasi so der Hintergrund. Warum funktioniert Schach immer noch nicht? Mhm. Deswegen liebe ich diese Frage. Das ist, glaube ich, einfach wirklich die aktuelle Grenze von dem, was man den Modellen beigebracht hat. Und man kann die KI-Modelle bestimmt auch dahin bringen, dass sie Schach auch verstehen. Es ist nur noch nicht passiert. Wir haben 64 Felder auf einem Schachbrett. Wir müssen die Regeln von Schach können. Wir haben Schachbretter teilweise in der Draufsicht, teilweise in der isometrischen Sicht. Und dann habe ich in den ganzen Trainingsdaten ja unendlich verschiedene Setups.
Wollte ich gerade sagen, Finger, okay, also es ist manchmal ein bisschen nervig, wie Finger dargestellt werden, aber es gibt jetzt nur eine begrenzte Zahl von Arten und Weisen, wie ich meine Hand halten kann. Aber Schachbretter mit Figurenkombinationen sind ja größer als die Teile im Universum.
Genau.
Das bedeutet, es ist gar nicht möglich, jede einzelne Position zu kennen.
Ja, jetzt könntest du natürlich auch sagen, KIs können aber Schach. Es gibt ja Schach-Engines, also es gibt ja Computer schon ganz lange, die genau dafür trainiert sind, gut Schach zu spielen. Die Sache ist nur, man müsste das jetzt halt kombinieren mit einem Bildmodell. Und ich glaube, das ist noch nicht passiert. Ich könnte jetzt eine KI bauen, also ich sag mal OpenAI oder Anthropic, könnte jetzt eine KI bauen, die einfach einen Schachcomputer hat und deswegen ein sehr gutes Verständnis dafür hat, wie die Figuren zueinander stehen und dass jede Figur auf einem Feld stehen muss und die nicht auf den Linien dazwischen stehen sollen und so weiter. Und dann könnte es daraus ein 3D-Modell machen und einem Computer beizubringen, dann realistische Schachszenen zu generieren, wäre gar kein Problem. Nur in diesen Bildmodellen, die halt irgendwie alles und nichts generieren können sollen, da ist, glaube ich, das einfach noch nicht als starker Trainingsfokus gelegt worden. Und deswegen sehen wir da gerade noch die Grenzen.
Ich glaube, du bräuchtest OpenAI gar nicht dafür. Du könntest ja theoretisch einfach einer KI einen Zugang geben zu einem Schachcomputer, was ja relativ leicht möglich ist. Sagen, okay, spiel dieses Spiel, sorg dafür, dass die Figuren auf den und den Feldern sind, mach einen Screenshot von diesem Feld und generiere mir das als Bild. Ich schätze, das würde funktionieren, weil dann hat die KI auch den richtigen Input von genau dem Feld und weiß, wie es aussehen
soll. Oder als 3D-Modell, genau. Aber es ist so diese typische Verbindung von echtem Verständnis und der generativen Komponente, die halt ganz oft einfach bei AI noch so die Grenzen darstellt.
Zauberhaft. So, jetzt gibt's ein Verständnis, was wir der KI noch beibringen müssen. Wir haben angefangen mit diesem Thema. Und das ist nicht, welche Schachfigur steht an welchem Ort, sondern welches Datum ist eigentlich, fällt eigentlich auf welchen Wochentag. Da haben wir eine E-Mail bekommen von Matthias. Und Matthias hat geschrieben, bei der Erstellung von Pressemitteilungen setzt er gerne Claude ein. Und dabei ist ihm mehrfach aufgefallen, dass Claude keine Ahnung von Wochentagen hat. Mehrfach wurde in einem Text einem Datum ein Wochentag zugeordnet, der gar nicht stimmt. Also es hieß dann auf einmal, wir nehmen beispielsweise gerade auf am 10. Juli, das ist ein Freitag, aber dann hätte die KI einfach gesagt, ach ja, Dienstag, der 10. Juli beispielsweise. Also hat da diesen Fehler gemacht. Und das ist schon ein sehr interessantes Problem, weil in gewisser Weise treffen wir hier unsere Schachproblematik nochmal, oder? Was die Daten angeht.
Ja, also ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst, weil du bist ja der, der den ganzen Tag rumläuft und in sein Handy irgendwelche Datumsfragen vom julianischen Kalender ruft. Aber ich würde sagen, das hängt mit den Trainingsdaten zusammen. Und das hat Matthias, glaube ich, auch so angedeutet in seiner E-Mail, dass das daran liegen könnte. Die Wochentage sind jedes Jahr anders. Und die KI hat natürlich Trainingsdaten aus verschiedenen Jahren.
Ja.
Und das heißt, wenn ich überlege, was ist der wahrscheinliche Wochentag für den 10. Juli,
ist ja für die KI super verwirrend.
Dann ist es halt mal
ein
Dienstag, mal ein Mittwoch und so weiter. Oder, Gregor?
Ich glaube, es gibt ähnlich wie eben bei dem Schachproblem einfach viel zu viele mögliche Kombinationen, weil es gibt ja auf einer sprachlichen Ebene, und es handelt sich am Ende um Sprachmodelle, das bedeutet, die denken in Sprache, gibt es ja keinen logischen Bezug zwischen dem Wochentag und dem Datum. Also sprachlich kann ich das nicht erklären. Ich kann nicht sagen, naja, 17. Juni.
Alles mit einer 7 ist immer ein Dienstag.
Genau, ja.
Das wünschen sich Leute.
Es wäre sehr einfach. Also man sollte vielleicht mal über eine Kalenderreform nachdenken aus diesem Grund. Aber natürlich funktioniert es nicht so, sondern es wirkt wie Zufall. Es wirkt quasi wie Zufall. Natürlich kann man das ausrechnen, wenn man die Informationen hat. Und das können, glaube ich, die Modelle auch. Also ich denke, wenn man denen wirklich die Aufgabe gibt, bitte rechne das aus, dann würden sie es wahrscheinlich hinbekommen. Die machen das aber wahrscheinlich nicht. Insbesondere in so einem Fall wie bei dir, Matthias, wo du einfach nach einer Pressemitteilung gefragt hast, hat die KI wahrscheinlich einfach nicht groß drüber nachgedacht. Mhm. Sie hat nicht genug Aufmerksamkeit auf dieses Problem gelenkt, weil sie wahrscheinlich selber gar nicht darauf kam, dass sie das falsch macht. Und hat dementsprechend einfach einen willkürlichen oder vielleicht einen von letztem Jahr Wochentag zugeordnet, der für sie in dem Moment richtig klang, der aber eigentlich falsch war. Und deswegen fand ich auch so schön anzufangen, als wir haben ja die Folge angefangen, indem wir einmal kurz ChatGPT gefragt haben. Und du erinnerst dich, als ich gefragt habe, was für ein Wochentag war der 11. September 2001, der aus tragischen Gründen ein sehr bekanntes Datum ist, da wusste die KI sofort, das war ein Dienstag.
Aus dem FF, ja.
Sofort, das ist auch richtig. Also, und das ist natürlich so, weil über kaum einen anderen Tag wurde wahrscheinlich so viel geschrieben in der jüngeren Geschichte wie über diesen Tag. Und sehr oft stand da in den Trainingsdaten drin Dienstag. Das bedeutet, es gab genug Material in den Trainingsdaten, um diese Verbindung möglichst stark zu machen für die KI. Das hat geklappt. Aber das klappt ja nicht mit jedem Tag. Also nicht jeder Tag hat so eine starke Übergewichtung in den Daten, um sozusagen diese Antwort zu gewährleisten. Und was deswegen passiert ist, als ich nach irgendeinem super obskuren Tag gefragt habe, so vor 1000 Jahren, hat die KI gesagt, ich brauche mal einen Moment, warte kurz. Und in dem Moment ist sie ins Internet gegangen, sie hat ein bisschen recherchiert, hat irgendeine Website gefunden, wo das stand, und kam zurück mit der Information.
Wo ein Kalender wahrscheinlich drauf ist. In dem Sinne ist es ein bisschen ähnlich wie das Schachproblem, wo du gesagt hast, ne, die könnte ja einfach eine Schach-Engine benutzen und dann davon einen Screenshot machen. Wenn die KI weiß, welches Werkzeug sie nutzen muss und dann da hingehen kann und das nachgucken kann, dann funktioniert's. Wenn sie einfach denkt, sie soll jetzt irgendeinen Text schreiben und es war ein sonniger Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Nachmittag, dann legt sie da die Aufmerksamkeit nicht drauf. Schöne Frage von Matthias.
Wir haben es sehr genossen, uns mal eure Fragen genauer anzuschauen. Vielen Dank für die vielen, vielen. Es gab auch noch viel mehr, die wir nicht behandeln konnten. Aber heute ist ja die 150. Folge des KI-Podcasts, also spätestens zur 300. Gucken wir uns dann sehr gerne wieder eure technischen Probleme an. Und wir hoffen, ihr konntet das ein oder andere vielleicht für euch mitnehmen. Marie, auch du möchtest, glaube ich, noch IT-Support, denn ich sehe, du hast gerade ein physisches Gerät aus der Tasche geholt. Marie, was hast du mit KI gemacht?
Ich bin der IT-Support. Ich bin die krasseste Hackerin auf dem Planeten. Kennst du noch dieses Teil?
Es ist ein kleines, oranges, quadratisches Plastikding mit einem Bildschirm. Es sieht ein bisschen aus wie ein sowas aus zwischen einem Gameboy und einem Smartphone.
Ja, das ist ein Rabbit R1. Das ist vor 2 Jahren mal so ein KI-Gerät gewesen, was mit viel Brimborium angekündigt wurde und dann total gefloppt ist. Und
weil du anscheinend die einzige Person bist, die das wirklich gekauft hat, weil ich sehe es jetzt in deinen Händen.
Es hat 200 Euro gekostet und es konnte nichts. Angeblich kann es jetzt mehr. Ich weiß nicht, was es jetzt offiziell kann, weil ich habe es gejailbroken, beziehungsweise ich habe mit Claude und verschiedenen anderen Tools das Ding komplett gehackt. Und was es jetzt kann, ist ganz einfach. Es ist ein Diktiergerät.
Oh.
Guck mal. Ich drücke jetzt hier lange auf den Knopf. Ah, Mist, es macht wieder was anderes, als ich wollte. So. Ich drücke doppelt auf den Knopf.
Okay, ja, ich sehe ein Mikrofonsymbol.
Und es zeichnet uns auf.
Also glücklich. Ja, ein Glück. Also ich weiß nicht, wie ich dir das beibringen soll, Marie, aber du wirst bereits seit einer Dreiviertelstunde aufgezeichnet.
Aber jetzt werde ich doppelt aufgezeichnet. Nee, und,
okay.
Und was es für mich nützlich macht, in dem Moment, wo ich die Aufnahme beende, wird dieses Ding an ein Raspberry Pi bei mir zu Hause das Recording schicken, sicher über meine verschlüsselte Cloud. Es wird alle Namen und personenbezogenen Daten rausfiltern und zum Beispiel Gregor Schmalzried ersetzen durch Person 1. Und dann wird es die Notiz ablegen bei mir, sodass ich sie immer mit einer KI benutzen kann und keine Daten meine Geräte verlassen.
Das
und
klingt,
die Transkription funktioniert lokal auf meiner kleinen Grafikkarte.
Okay, also das klingt nett. War das 200 Euro wert? Frage ich mich jetzt.
War das die Frage ist eigentlich, war das 200 Euro wert und ungefähr 3 Wochen Token-Maxing mit meinen ganzen verschiedenen Coding-Tools?
Ja.
Das wird sich zeigen. Ich werde einfach in Zukunft berichten, ob ich das viel nutze oder nicht. Aber ich finde es wirklich cool, weil das ist eine Art von Projekt, die einfach für jemand wie mich krass unmöglich gewesen wäre, noch vor ein paar Monaten. Komplett irgendwie im Kernel irgendwelche Android-Sachen bearbeiten und eine App dafür schreiben und ein Betriebssystem hacken und dann noch einen neuen Treiber installieren für das Mikrofon von diesem Ding. Also das ist, wenn es KI nicht gäbe, hätte ich dieses Ding nicht. Aber wenn es KI gäbe und ich hätte dieses Ding, dann hätte ich es halt weggeschmissen.
Okay, also eine Lösung auf der Suche nach einem Problem und das hast du jetzt gefunden.
Das
aber
ist die
ist ja
most
schön.
KI-Story ever.
Absolut, absolut.
Was hast du mit KI gemacht diese Woche, Gregor? Jetzt muss es krass sein, weil du teasst seit 7 Stunden.
Das wird die größte
Stunden.
Enttäuschung, glaube ich, in deinem Leben. Nee, ich möchte dir was vorspielen. Und zwar, ich habe auf TikTok einen neuen Song entdeckt, ja. Und ich werde den jetzt einfach mal aufmachen. Und dann schauen wir mal, was passiert, okay?
Okay, ich verstehe nur Chrysler. Chrysler und Brumm, habe ich verstanden.
Also geht noch ewig so weiter. Also, ich zeig dir auch mal ein Video. Also hier sehen wir zum Beispiel so einen Mann mit Cowboy-Hut, der das dann auch...
Das war, also, musst du mir gar nicht zeigen, weil mir war von dem ganzen Sound von dem Ding total klar, dass der Mann einen Cowboy-Hut auf hat. Oder eine Camouflage-Basecap.
Ja. Also der Song heißt Gobble Glitch Blackgrass Glitch Mix.
Das hatte ich auch genauso erraten. Ich hatte gedacht, das ist noch ein Brumm mit drin.
Es ist eine Art Country Bluegrass Trap Hip-Hop Kombination. Und meines Wissens ist es das erste Werk seines Genres. Und es gibt eine ganze Menge Männer mittleren Alters in den USA, die das endgeil finden. Also die fahren jetzt in ihren Pickup-Trucks und hören diesen Song oder hören andere Songs dieses Genres. Es ist meinem Verständnis nach das erste Genre, was quasi originär KI ist. Also es hat niemand vorher diese Sachen miteinander in Verbindung gebracht. Möglicherweise, und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, weil es ganz schlimm ist. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Also ich glaube, es war so, das waren vielleicht vorher die Grenzen des guten Geschmacks, dass man einfach sagt, nee, ich verbinde diese Sachen nicht miteinander. Und die sind jetzt einfach durch. Also es gibt keine Grenzen des guten Geschmacks mehr. Und das sehe ich auf TikTok gerade vermehrt. Also es gibt auf TikTok auch so komische Hip-Hop-Wikinger- Kombinationen mittlerweile, die relativ groß sind, die auch sehr viele Views haben, sehr viel gehört werden. Früher hätte da ein Label gesagt, nein, das ist uns zu doof. Da machen wir nicht mit. Und mittlerweile gibt es diese Grenzen nicht mehr. Mittlerweile wird einfach alles generiert, ob es gut ist oder schlecht. Und ich habe jetzt einen Ohrwurm von hey, wait, get the whole world's glitched out. Ich möchte,
mega spannend.
Ich möchte nicht mehr.
Ja, wie cool. Also ja, das ist eigentlich so dieses generative Maximum in der Kultur, was uns in der Proteinsynthese zum Beispiel so weit gebracht hat. Oder wo wir drüber reden, dass wir jetzt einfach so toll Medikamente vielleicht entwickeln können, weil wir mit KI einfach die Möglichkeit haben, einfach 1 Million Sachen nebeneinander laufen zu lassen, einfach zu gucken, was kleben bleibt. Wir werfen hier Spaghetti, einfach die komplette Schüssel Spaghetti an den Kühlschrank und wenn eine kleben bleibt, dann reicht's. Und die Spaghetti, die kleben geblieben ist, ist halt Brumm, Chrysler, Dingsbums.
Oder wir haben mit der Proteinsynthese einfach so viel Gutes geschaffen, wir müssen jetzt wieder was Schlechtes schaffen, um das wieder auszugleichen. Das ist auf jeden Fall in meinen Augen ein ziemliches Verbrechen. Und wenn euch das Thema Verbrechen interessiert, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp der Woche für euch. Und zwar Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Das ist der True Crime Podcast vom RBB. Da schauen Uwe Madel und Elvira Siebert jede Woche auf spektakuläre Kriminalfälle aus der Hauptstadtregion. Alles, was da los ist, gibt es übrigens nicht jede Woche. Ich korrigiere mich alle 14 Tage. Auch als Videopodcast auf YouTube und Spotify und natürlich in Audioform, genauso wie uns. In ARD Sounds.
Die Überleitung war ein bisschen ein Verbrechen, aber ich spreche dich frei.